Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bund und Länder streiten darüber, wie die Kosten künftiger Corona-Hilfen verteilt werden. Unionsfraktionschef Brinkhaus forderte im Bericht aus Berlin mehr Engagement der Länder. Die Lastenverteilung sei aus der Balance geraten. Der Großteil werde bisher vom Bund gestemmt, sagte Brinkhaus. NRW-Ministerpräsident Laschet verwies im Deutschlandfunk darauf, dass die Länder bereits Milliarden in der Krise ausgegeben hätten. Sein bayerischer Kollege Söder erklärte, viel mehr könnten die Länder nicht schultern.
Dieses Berliner Krankenhaus ist mit Covid-Patienten derzeit schon stark ausgelastet. Während in vielen Kliniken die Corona-Pandemie zu spürbaren Belastungen führt, ist zwischen Bund und Ländern eine Diskussion darüber entbrannt, wer die zukünftigen finanziellen Belastungen der Pandemie schultern muss. Im Bericht aus Berlin sieht Ralf Brinkhaus neben dem Bund auch die Länder in der Pflicht.
Wenn es jetzt um die Weiterzahlung von Hilfen geht, in den Januar, in den Februar hinein, dann erwarten wir, dass die Länder sich auch an diesen Hilfen beteiligen. Der Bund übernimmt hohe Lasten im Sozialbereich, der Bund übernimmt hohe Lasten in der Krankenhausfinanzierung und in vielen, vielen anderen Bereichen. Und wir setzen da jetzt auf die Solidarität der Länder.
Auf der Regierungsbank im Kieler Landtag kommt diese Aufforderung nicht gut an.
Wir haben hier 5,5 Milliarden an Nothilfe aufgenommen, um den Kommunen zu helfen, den Vereinen, den Verbänden, der Kultur, die Familie. Und dass die Berliner Politik dies scheinbar überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt, das ist schon erschreckend.
Die Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Schnitzer sieht das ähnlich.
Die einzelnen Länder sind ja unterschiedlich gut finanziell aufgestellt. Sie sind auch unterschiedlich stark betroffen von der Krise. Dementsprechend ist es nur sinnvoll, wenn da ein Ausgleich herbeigeführt wird, indem der Bund diese Aufgabe schultert.
Schultern können die Krise noch ganz andere, findet der SPD-Generalsekretär.
Es gibt Superreiche in diesem Land, die vielleicht sogar finanziell sehr unbeschadet durch diese Wochen durchgekommen sind. Und die werden mehr bezahlen müssen. Da werden wir drüber reden, wie die Lasten der Krise verteilt werden können. Aber es ist alles keine Debatte für jetzt.
Anfang kommenden Jahres aber wird Geld in die öffentlichen Kassen fließen, wenn die Mehrwertsteuer von 16 auf dann wieder 19% erhöht wird. Das ist sicher, es sei denn, Bundestag und Bundesrat verlängern auch diese Entlastung erneut.
Bundespräsident Steinmeier hat die Bürger in einem Brief zur Adventszeit aufgerufen, trotz der Corona-Pandemie zuversichtlich zu sein. Die Fortschritte der medizinischen Forschung geben Hoffnung, dass das Virus nicht dauerhaft den Alltag beherrsche, so Steinmeier. Sein Schreiben wurde zunächst von der Bild am Sonntag veröffentlicht. Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut 14.611 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, etwa 1.100 weniger als am vergangenen Sonntag. Ungeachtet der Beteiligung von Rechtsextremisten an ihren Anti-Corona-Protesten ist die Bewegung Querdenken derzeit nicht im Visier des Verfassungsschutzes. Aktuell gäbe es keinen Beobachtungsauftrag, so der bayerische Innenminister Herrmann. Allerdings hätten die Behörden die Gruppierung im Blick. Kritik kommt vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Sein Präsident Schuster forderte im ARD-Bericht aus Berlin, Querdenken müsse ein Prüffall für den Verfassungsschutz werden.
Frankfurt-Oder gestern Nachmittag. Demonstranten aus Polen kommen über die Brücke, um sich der deutschen Querdenkengruppe anzuschließen. Viele hier haben das Vertrauen in den Staat verloren.
Und wir sind mit der Agenda der Regierung oder dieser Eliten nicht einverstanden. Die Regierung, was sie machen könnte, die kann, glaube ich, gar nichts mehr machen.
Diese Haltung zeigt sich auch bei der Online-Kommunikation, so Experten, etwa in Chats von Corona-Leugnern.
Innerhalb der Szene ist Widerspruch kaum mehr möglich. Das hat man auch auf den Telegram-Kanälen immer wieder gesehen, dass wenn kritische Stimmen kamen, die dann blockiert wurden.
Auf den Internetplattformen verschmelzen Verschwörungserzählungen von Corona-Leugnern und Reichsbürgern. Der Staat müsse strafrechtlich relevante Verstöße häufiger ahnden und die Querdenkengruppe müsse ein Prüffall für den Verfassungsschutz werden, fordert der Zentralrat der Juden im Bericht aus Berlin.
Das, was hier artikuliert wird, das, was hier gesagt wird, geht einfach bei weitem über das hinaus, was man auch in einer Demokratie mit freier Meinungsäußerung akzeptieren soll und akzeptieren muss. Denn es ist nichts anderes wie Volksverhetzung.
Die Querdenkengruppe gilt als heterogen. Daher wird sie derzeit auch nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Aber
Es ist unübersehbar, dass es einen Teil von Querdenkern gibt, die wirklich antidemokratische, antirechtsstaatliche Vorstellungen äußern. Und deshalb hat der Verfassungsschutz diese Leute auf jeden Fall schon im Blick.
Bei der Innenministerkonferenz in anderthalb Wochen soll ein Sonderlagebild des Verfassungsschutzes zu den Corona-Leugnern vorgestellt werden. Im Blick dabei die Verschwörungserzählungen und Radikalisierungstendenzen. Davon wollen die Innenminister weitere Maßnahmen abhängig machen.
Auf dem AfD-Parteitag ist heftiger Streit über die Eröffnungsrede des Parteivorsitzenden Meuthen entbrannt. Kritiker warfen ihm heute vor, die AfD zu spalten und ihr zu schaden. Meuthen habe die Bühne missbraucht, um massiv gegen wesentliche Teile von Partei und Wählerschaft zu schießen. Vor mehr als 500 Delegierten in Kalkar hatte Meuthen gestern von Provokateuren in den eigenen Reihen gesprochen und diese scharf angegriffen. Heute verteidigte er seine Rede.
Die Schlange für Wortbeiträge. So lang war sie noch nie auf diesem AfD-Parteitag. Man will sich aussprechen, Dampf ablassen. Es geht um Meuthens Führungsstil. Auch heute noch sorgt die Rede des Parteichefs für viele Emotionen auf beiden Seiten.
Wir arbeiten dafür, dass uns die Proletarier, die Arbeitnehmer wählen. Und er spricht von Verprollung.
Das ist parteischädigend. Da müssen wir heute drüber abstimmen. Diesen Menschen, die im Internet Schmutzkampagne nach Schmutzkampagne gegen unseren Vorsitzenden und andere fahren, denen geht es nicht um die Einheit, denen geht es nur darum, dass sie auf dem Rücken der AfD weiter ihre Ideologie verbreiten können.
Deshalb fürchten sich Unterstützer von Meuthen genau wie der Parteichef selbst vor einer Gesamtbeobachtung durch den Verfassungsschutz. Die Attacken von Meuthen gegen die Rechtsextremen sorgt auch zwischen den Bundessprechern sichtlich für Anspannung. Heute relativiert Jörg Meuthen seine Kritik an den Querdenkern und stellt klar:
Schon gar nicht habe ich mit meiner Rede zu irgendeiner Form von Spaltung aufgerufen. Denn die ist überhaupt nicht in meinem Interesse, sondern, liebe Freunde, ich habe eine neue Einheit in Disziplin angemahnt. Und das erscheint mir tatsächlich dringend notwendig.
Nach zweistündiger Debatte wird klar, über Meuthens Führungsstil soll dann doch nicht abgestimmt werden. Eine knappe Mehrheit beschließt, sich nicht weiter damit zu befassen.
Bis zum Schluss dominiert der Machtkampf in der AfD den Parteitag, obwohl eigentlich das sozialpolitische Konzept im Fokus stehen sollte. Die Partei geht in das kommende Wahljahr tief zerstritten, mit schlechten Umfragewerten und einer drohenden Gesamtüberwachung durch den Verfassungsschutz.
Das zuletzt grün geführte Rathaus in Stuttgart wird künftig von der CDU regiert. Bei der Oberbürgermeisterwahl holte ihr Kandidat Frank Nopper mit Abstand die meisten Stimmen. Er landete mit knapp 43%, rund 6 Prozentpunkte, vor dem unabhängigen Bewerber Marian Schreier. Der seit 8 Jahren amtierende Grünen-Politiker Fritz Kuhn war nicht erneut angetreten.
Traditionell am ersten Advent haben die beiden großen christlichen Kirchen ihre Weihnachtssammlungen begonnen. Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt startete in Speyer. Die Spenden bekommen weltweit Projekte, die Kinderarbeit bekämpfen und Schulbesuche fördern. Die katholische Kirche eröffnete ihre Kollekte mit dezentralen Messen im Bistum Würzburg. Die Sammlung ihres Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat soll der Landbevölkerung Überleben helfen, die unter anderem durch Zerstörung ihrer Umwelt leidet.
Der äthiopische Premier Abiy hat die Militäroffensive gegen die nördliche Region Tigray für siegreich beendet erklärt. Abiy verkündete die Einnahme der Rebellenhochburg Mekelle. Die Armee habe den Flughafen, öffentliche Institutionen und den Sitz der abtrünnigen Volksbefreiungsfront unter Kontrolle. Die Tigray stellen etwa 6% der Menschen im Vielvölkerstaat Äthiopien. Sie dominierten jahrzehntelang die Politik im Land. Premier Abiy wirft ihnen vor, seinen Reformprozess untergraben zu haben und zurück an die Macht zu wollen.
Tigrays Provinzhauptstadt Mekelle im Norden Äthiopiens. Die äthiopische Armee ist in die Stadt einmarschiert. Zuvor hatten die Streitkräfte der bislang dort regierenden Volksbefreiungsfront TPLF Mekelle anscheinend kampflos aufgegeben. Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed kündigte an, die Kampfhandlungen seien damit beendet. Äthiopien-Experten bezweifeln das. Die TPLF habe Erfahrungen im Guerillakampf gegen den früheren Diktator des Landes, Mengistu Haile Mariam. Sie haben jahrelang gekämpft, 2 Jahrzehnte lang, abseits der Städte. Sie kennen die Landschaft, das unwirtliche Hochland sehr gut. Und das tigrische Volk steht weitgehend hinter der TPLF. Die TPLF hatte lange die Politik in Äthiopien maßgeblich mitbestimmt. Als Abiy 2018 Ministerpräsident in Addis Abeba wurde und die TPLF an Einfluss verlor, begannen die Spannungen. Der Krieg hat womöglich tausende Opfer gefordert. Allein etwa 45.000 Menschen sind in den Sudan geflohen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk rief mögliche Geberstaaten auf, zu helfen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk und andere humanitäre Organisationen brauchen etwa $150 Millionen für die nächsten 6 Monate, um den Sudan bei der Krise zu unterstützen. Ministerpräsident Abiy hat immerhin versprochen, endlich Korridore für die Versorgung der Menschen zu schaffen. Wohin treibt der Vielvölkerstaat Äthiopien? Ein Ende des Krieges, wie von Ministerpräsident Abiy angekündigt, ist überhaupt nicht sicher. Längst hat der Konflikt Auswirkungen über Äthiopiens Grenzen hinaus. Er könnte die ganze Region erschüttern.
Bei einem Angriff im Nordosten Nigerias sind nach UN-Angaben mindestens 110 Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Demnach attackierten Bewaffnete auf Motorrädern ihre Opfer bei der Feldarbeit. Außerdem sollen mehrere Frauen entführt worden sein. Zahlreiche Menschen versammelten sich, um die Toten zu Grabe zu tragen. Wer hinter der Tat steckt, ist noch unklar. In der Region kommt es immer wieder zu Angriffen islamistischer Terrorgruppen wie Boko Haram.
Nahezu traurige Berühmtheit hat ein Elefant in Pakistan erlangt. Der 35 Jahre alte Dickhäuter namens Kawan wird mit dem Flugzeug nach Kambodscha ausgeflogen. Er soll dort in einem großen Freigehege ein neues Zuhause finden. Miserable Lebensbedingungen im Zoo der pakistanischen Hauptstadt hatten Prominente und Tierschützer auf den Plan gerufen. Sie finanzieren nun seine Reise in ein neues Leben. Kawan war als einjähriges Baby ins Land gekommen.
Zum Abschluss des 9. Spieltags in der Fußball-Bundesliga gab es 2 Unentschieden. Mainz-Hoffenheim ging 1:1 aus. Zuvor hatte Leverkusen den Sprung auf Platz 2 in der Tabelle verpasst. Die Partie gegen Hertha BSC endete torlos.
Hertha BSC in Weiß-Blau mit einer defensiv sehr konzentrierten Leistung und in der ersten Halbzeit auch mit dieser Tormöglichkeit durch Omar Albarete. Vom FC Basel gekommen der Nationalspieler aus Paraguay. Nach gut einer halben Stunde zum ersten Mal Bayern 04 Leverkusen, Kerim Demir bei gegen Alexander Schwolo im Tor der Berliner. Leverkusen hat zuletzt 5-mal in Folge gewonnen in der Bundesliga. Und im Anschluss gleich nochmal die Mannschaft, die durch einen Sieg heute auf Platz 2 hätte springen können. Leon Bailey und erneut Schwolo. Halbzeit. Trainer Bruno Labbadia und Hertha BSC letzte Woche mit einem 2:5 gegen Dortmund. Noch stand heute aber die Null. Demir bei aus dem Spiel heraus. Jetzt nur noch wenig Möglichkeiten für die stark ersatzgeschwächten Leverkusener. Nachspielzeit. Lars Bender beinahe noch mit dem Siegtreffer. Am Ende blieb es dann beim verdienten 0:0. Leverkusen mit Trainer Peter Bosch jetzt seit 10 Bundesligaspielen ungeschlagen.
Die Tabelle: München vor Leipzig und Leverkusen, dahinter Dortmund, Wolfsburg, Union Berlin und Mönchengladbach. Auf Platz 10 Stuttgart vor Bremen, Hoffenheim und Hertha. Köln ist 15. In der Abstiegszone Mainz, Bielefeld und Schalke.
Lewis Hamilton gewinnt den großen Preis von Bahrain vor Max Verstappen und Alexander Albon. Überschattet wird das Rennen von einem Unfall noch in der ersten Runde. Romain Grosjeans Wagen schlägt in die Leitplanke und explodiert. Nach 27 Sekunden kann er sich aus dem brennenden Wrack selbst befreien. Ersten Angaben zufolge erleidet der Franzose Verbrennungen zweiten Grades und den Bruch zweier Zehen. Das wieder freigegebene Rennen bestimmt Lewis Hamilton. Der Brite, bereits vorzeitig Formel 1 Weltmeister, fährt seinen 11. Saisonsieg ein.
Auch Rang 2 macht Skispringer Eisenbichler glücklich. Vor allem bei einem windigen Weltcup im finnischen Ruka. Nach den bisherigen Erfolgen und Rang 1 nach dem ersten Durchgang schien der Hattrick, der 3. Saisonsieg, möglich. Doch im Finale landete Eisenbichler früher als bisher gewohnt. Sprünge auf 141 und 131 Meter sicherten Rang 2 und noch mehr Vorsprung im Gesamtweltcup. Heute ganz vorne der Norweger Granerud, auf Rang 3 der Pole Kubacki.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 30. November.
Morgen im Laufe des Nachmittags machen sich Wolken eines Tiefs im Nordwesten bemerkbar. In der Nacht regnet oder schneit es hin und wieder leicht, vor allem zwischen Vorpommern und der Lausitz. Auch am Tag im Norden und Osten örtlich etwas Regen oder Schnee. Sonst ist es teils sonnig, teils aber auch den ganzen Tag über trüb. Im Nordwesten kommt am Nachmittag mit einem auffrischenden Wind Regen auf. In der Nacht 3 Grad an der Nordsee, minus 8 Grad im Süden. Am Tag im Dauergau im Süden minus 2 Grad, auf Sylt und Borkum plus 7 Grad. Am Dienstag vor allem im Süden und in Teilen der Mitte Schnee oder gefrierender Regen. Am Mittwoch kehrt das ruhige, meist trockene, aber teils trübe, teils sonnige Wetter zurück. Am Donnerstag gibt es im Nordwesten leicht wechselhaftes Wetter mit Regen, sonst ändert sich nichts.
Um 22.45 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Stimmungsdämpfer Corona, wie die Kirchen Advent und Weihnachten feiern wollen und Streitfall Corona. Bund und Länder sind uneins bei der Finanzierung der Hilfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.